Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Unzufrieden zwischen Aufstiegswünschen und Abstiegsängsten, so könnte man die Situation des Mittelstandes in der Schweiz umschreiben. Finanziell geht es zwar gut, aber der Aufstieg nach oben ist immer schwieriger und auch nach unten kann sich der Mittelstand immer schlechter abgrenzen. Ein neues Buch dazu von Avenir Suisse trägt deshalb den Titel «Der strapazierte Mittelstand zwischen Ambition, Anspruch und Ernüchterung». Direktor von Avenir Suisse ist Gerhard Schwarz. Der ehemalige NZZ-Wirtschaftschef leitet die bürgerliche Schweizer Denkfabrik seit 2 Jahren. Die Fragen an ihn stellt Ursi Christ.
Das Tagesgespräch.
Gerhard Schwarz, Sie haben studiert, Sie waren NZZ-Wirtschaftschef, jetzt Direktor Avenir Suisse. Lohnfragen sind in der Schweiz heikel, ich will sie auch nicht stellen, aber irgendwann haben Sie den Mittelstand verlassen.
Ja, nach den Definitionen, die wir im Buch verwenden, und es gibt sehr viele Definitionen des Mittelstandes, bin ich wahrscheinlich etwas oberhalb des oberen Mittelstandes.
Zwei-Personen-Haushalt als Definition, 67.000 Franken Einkommen bis 150.000, das ist sehr breit, der Mittelstand.
Ja, der Mittelstand, das sind 60% der Bevölkerung, das ist die einfachste Definition, 20% unten, 20% oben und 60% in der Mitte. Also der Mittelstand ist der größte Teil einer Bevölkerung, per Definition.
Ein Vier-Personen-Haushalt, um noch eine Zahl zu geben, Einkommen schwankt da zwischen 94.000 bis 210.000, ja. Also das Einkommen dann beider Elternteile, in diesem Fall vom Vier-Personen-Haushalt, das ist auch sehr hoch.
Ja, aber Sie müssen wissen, dass das natürlich nicht eine einfache Lohnrechnung ist, sondern da wird berücksichtigt, da werden die Kinder berücksichtigt, es werden gewisse Leistungen berücksichtigt. Also das ist eigentlich eine fiktive Zahl, fiktiv nicht in dem Sinn, dass sie unrealistisch ist, aber Sie dürfen sie nicht vergleichen mit dem Lohnausweis, den Sie bekommen.
Gut, und gegen unten ist aber klar, da ist die Coop-Verkäuferin mit dem Mindestlohn 3.600 Franken oder die Serviceangestellte mit 3.700 Franken, die gehört dann nicht
dazu. Die gehört sicher nicht dazu.
Fällt die dann deutlich raus?
Ja, die fällt schon relativ deutlich heraus, wobei man ja dazu sagen muss, dass die Verteilung in der Schweiz weniger ungleichgewichtig ist als in vielen anderen Ländern. Das ist ein Charakteristikum, das wir schon früher einmal untersucht haben. In der Schweiz ist die Einkommensverteilung vor staatlicher Umverteilung eigentlich gleichmäßiger als in vielen anderen Ländern nach staatlicher Umverteilung.
Das heißt, in der Schweiz ist alles ein bisschen gleicher?
Ja, ich glaube auch, dass dieses Land schon eine irgendwo doch auch egalitäre Tradition hat.
Kann man denn auch sagen, dass der Mittelstand so etwas Schweizerisches ist?
Ja und nein. Also ich glaube, die Schweiz definiert sich mehr als andere Länder. Auch meine alte ursprüngliche Heimat Österreich, die ich ja recht gut kenne, oder Frankreich, wo ich lange gelebt habe, oder die USA. Ich glaube, die Schweiz definiert sich stärker aus dem Mittelstand heraus, politisch und wirtschaftlich. Also die Mitte, die ist fast so ein bisschen etwas mythisch Überhöhtes, aber sie spielt einfach eine große Rolle in diesem Land.
Im Buch habe ich gelesen, die Schweiz sei eine Mittelstandsnation.
Ja, das ist ein bisschen eine journalistische Zuspitzung des ehemaligen Journalisten Schwarz, aber ich glaube, man kann es so sagen, ja.
Und wenn Sie das situieren, die Schweiz situieren müssten, dann liegt sie einfach irgendwo zwischen den USA und Skandinavien.
Ja, sie liegt viel näher bei Skandinavien. Also die Verteilung in der Schweiz ist nur noch gleichmäßiger in einigen skandinavischen Ländern. Ich glaube in Belgien noch und in Österreich.
Wir haben jetzt über die materielle, über die finanzielle Definition dieses Mittelstandes gesprochen. Es gehört ja aber immer auch ein bisschen so mentalitätsmäßig was dazu. Ja. Wenn ich Sie jetzt frage, als Direktor einer Denkfabrik, sind Sie dann auch Mittelständler?
Ja, das ist ja überhaupt ein interessantes Phänomen. Wenn Sie mit Leuten sprechen, dann zählen sich ja, ich würde sagen, mehr als 60% zum Mittelstand. Fast alle möchten irgendwo zum Mittelstand gehören. der klassische Mittelständler ist natürlich eher so ein bisschen der Freiberufler, der Gewerbler. Das ist eine engere Definition, als wir sie hier gewählt haben. Aber wir haben bewusst im Buch auch diese soziologische Seite angesprochen, auch mit sehr spannenden Essays, weil in der Tat ist Mittelstand eben ein sehr schillernder, farbiger Begriff. Eben, es geht einerseits um Einkommen, es geht um Bildung, es geht um Status, es geht um den Beruf, den Sie haben. Alles das spielt irgendwo mit hinein. Und wir sind natürlich stark ökonomisch orientiert in unserem Think Tank. Deswegen betonen wir das stärker als die politische und die soziologische Seite. Aber wir haben sie bewusst auch mit hineingenommen, weil sonst wäre das Bild irgendwo unvollständig.
Wir kommen gerade auf die wirtschaftliche Seite etwas ausführlicher. Ich möchte aber zuerst noch einen kleinen Blick zurückwerfen. Der Mittelstand war früher, so hatte ich den Eindruck und auch im Buch gelesen, war früher in den 60er Jahren einfacher zu definieren. Er hat ein Auto, der Mittelstandshaushalt, um ein Beispiel zu nennen, aber kein Luxuswagen, aber auch nicht der kleinste. Da war es einfacher. Man konnte den Mittelstand übers Auto definieren.
Ja, ich würde sagen, in vielem war die Welt früher einfacher. Das ist in der Tat so. Und heute eben gibt es natürlich auch so etwas wie einen intellektuellen, eher künstlerischen Mittelstand. Also es gibt ganz verschiedene Facetten des Mittelstandes heute. Und das macht es auch schwieriger, einerseits Untersuchungen über den Mittelstand zu machen, macht es gleichzeitig auch wesentlich fragwürdiger, so etwas wie Mittelstandspolitik zu betreiben, weil es eben nicht mehr dieser doch relativ enge Nukleus des stark unternehmerisch auch irgendwo geprägten Mittelstandes ist.
Wann ist denn das ins Rutschen geraten, dass diese Mittelstandsdefinitionen eben nicht mehr so klar sind, nicht mehr einfach übers Auto, über die Ferien, die man noch macht, am Mittelmeer vielleicht, was man sich leisten kann? Wann ist das ins Rutschen geraten, diese klaren Vorstellungen von Mittelstand?
Also wir schreiben im Buch sehr viel auch über Globalisierung, weil diese Globalisierung auch den Mittelstand unter Druck gesetzt hat. Und wahrscheinlich ist sie auch ein Auslöser eben dieses Ausdifferenzierens des Begriffes, dass er plötzlich viel vielschichtiger geworden ist. Also ich würde sagen, das geht so etwa 25 Jahre zurück.
Gibt es denn die Klagen über den Abstieg des Mittelstandes, gibt es die auch schon seit 25 Jahren?
Nein, ich glaube, die sind so, die haben schon mit, ja wahrscheinlich so etwa mit Mitte der 90er, Ende der 90er Jahre, mit dem damaligen sogenannten New Economy Boom, dann mit auch dem Explodieren der Löhne ganz oben oder der Einkommen ganz oben, mit der Wirtschaftskrise und eben mit einer sehr intensiven Globalisierung, auch mit der starken Zuwanderung. Ich glaube, das sind alles Elemente, die plötzlich den Mittelstand noch mehr verunsichert haben.
Gibt es da auch eine reale Basis, wenn Sie sagen, eben die höheren Einkommen sind ja explodiert in dieser Zeit auch, gibt es auch eine reale Basis, dass der Mittelstand von den Löhnen her effektiv verloren hat?
Ja, das ist ja eine der spannenden Aussagen, wenn ich da ein bisschen ausholen darf. Einerseits geht es dem Mittelstand in der Schweiz besser als dem Mittelstand in anderen Ländern. Ist irgendwo auch naheliegend, weil es ja auch unseren ärmeren Schichten und unseren reicheren Schichten besser geht als ihren Pendants im Ausland. Aber auf der anderen Seite hat der Mittelstand weniger zugelegt in den letzten, seit 1994 ist es meistens, dass wir die Statistiken untersucht haben, hat der Mittelstand weniger zugelegt als die Oberschicht, das weiß jeder, aber eben auch weniger als die Unterschicht. Und in dem Sinn hat er relativ zu den anderen Gliedern der Gesellschaft hat er etwas verloren.
Und im absoluten Blick natürlich eben, wenn wir jetzt nach Deutschland schauen oder in die USA,
Im absoluten hat er gewonnen, sowohl historisch, also es geht ihm heute besser als vor 18 Jahren und es geht ihm besser als dem Mittelstand in Deutschland oder in Frankreich.
Kann man denn sagen, gut, es gibt die Ängste des Mittelstandes abzusteigen, das gehört auch zum Mittelstand?
Ja, das gehört aber schon wesentlich neuer zum Mittelstand. Wir haben eben auch so ein bisschen auf der soziologischen, kulturellen, mentalen Seite sind wir der Meinung, der Mittelstand ist charakterisiert eigentlich durch eine starke Aufstiegsambition und eben auch durch diese Hoffnung aufsteigen zu können, die sich dann immer wieder realisiert hat. Und wenn es nicht bei der betreffenden Person selber war, dann sind wenigstens die Kinder dann aufgestiegen. Und das hat eigentlich den Mittelstand ganz stark charakterisiert. Und das ist heute nicht mehr im gleichen Ausmaß der Fall. Also Abstiegsängste sind relativ neu. Das war in früheren Zeiten beim Mittelstand nicht so stark der Fall.
Das heißt, es sind Abstiegsängste gegen unten, also in diese unteren 20% zu geraten. Es ist aber, haben Sie jetzt angetönt, auch gleichzeitig die Angst, nicht mehr aufsteigen zu können wie in früheren Jahren.
Ja, es sind also Abstiegsängste natürlich auch innerhalb des Mittelstandes. Wenn ein Teil der Bevölkerung so groß ist, nämlich 60%, dann ist natürlich der Abstieg, ich sage jetzt von der oberen Grenze zur unteren Grenze, ist natürlich größer als der von der unteren Grenze in die unterste Schicht. Also auch das sind Abstiegsängste. Und das andere ist richtig, der Aufstieg, der funktioniert nicht mehr im gleichen Ausmaß. Und das ist vielleicht eben da wird ein Lebensnerv eigentlich des Mittelstandes massiv getroffen. Denn das hat ihn irgendwo auch angetrieben und treibt damit letztlich auch die ganze Wirtschaft und Gesellschaft an. Diese Möglichkeit aufzusteigen, es soll mir einmal besser gehen, es soll meinen Kindern besser gehen als mir selber.
Wie berechtigt sind denn für Sie diese Ängste, die da sind? Sind sie, würden Sie sagen, teilweise auch importiert aus dem Ausland? Denn in den USA gab es ja die große Diskussionen um den Mittelstand. Es gab sie in Deutschland im Zusammenhang mit der Zusammenführung Ost-West, gab es große Diskussionen. Sind diese Ängste und die Diskussion darum herum zum Teil auch importiert?
Ja, natürlich. Die Schweiz ist ein kleines Land und beobachtet natürlich, was im Ausland passiert. Und wir lassen uns ja in allem beeinflussen, nicht nur in solchen Dingen, auch in der Musik oder in Geschmack oder Stil oder vielem anderen. Aber sie sind eben, das ist ein Teil des Buches oder des Projektes, sie sind eben nicht nur so ein bisschen eingebildet und dass man sich einfach anstecken lässt, sondern sie sind objektiv durch diese Beobachtung, dass die Unterschicht und die Oberschicht stärker sich mehr verbessern konnten, als es die Mittelschicht konnte.
Schauen wir uns so diese Erklärungsversuche, die im Buch auch gegeben werden, mal ein bisschen genauer an. Es gibt ja zwei Erklärungsversuche. Das eine ist, dass die Lehre, die klassische Lehre, so nicht mehr einfach in dem Mittelstand sich festmachen lässt, beziehungsweise einem darin die Aufstiegschancen gibt. Und das andere ist die Problematik der Umverteilung. Wenn wir zuerst die Lehre anschauen, da habe ich den Eindruck aus dem Buch, die Lehre ist zwar gut, aber allein reicht die nicht, um im Mittelstand zu bleiben, so wie das früher klassischerweise, Sie haben ihn angesprochen, den Kleingewerbler, so wie das früher eben klassischerweise der Fall war.
Ja, das ist, glaube ich, eine der spannendsten Ergebnisse des Buches. Wir haben untersucht, was ein Studium, also eine Tertiärausbildung, was die dann lohnmäßig bringt, einkommensmäßig bringt, gegenüber jemand, der eben nur unter Anführungszeichen eine Lehre macht und nicht sich dann noch weiter ausbildet in der Jugend. Selbstverständlich noch Weiterbildung. Und das war vor 15, 16 Jahren waren das etwa 33% und heute sind es um die 45%. Die sie gewinnen durch ein Studium. Das heißt, die Wirtschaft verlangt heute viel mehr Qualifikation und es gibt eine größere Differenz. Also die bessere Ausbildung zahlt sich stärker aus als früher. Und das heißt, es wird mit der Zeit nicht genügen, eine Lehre zu machen im heutigen klassischen Sinn und damit mehr oder weniger seinen Platz in der Mitte der Gesellschaft zu sichern. Was wir vorschlagen, nicht in diesem Buch, aber in einem anderen, ist, dass man die Lehre eben auch reformieren muss. Man muss sie mehr Richtung Allgemeinbildung positionieren. Man muss mehr Fremdsprachen hineinbringen, damit eben auch für die langen Lebenskarrieren, die ja heute ganz anders sind als früher, dass man eine bessere Basis legt. Und man muss vielleicht auch so etwas wie das duale Studium, das wir auch propagieren, einführen. Das heißt, ein Studium, das aber verbunden ist mit sehr viel Praxis. Weil diese Praxisnähe ist natürlich eines der großen Erfolgsfaktoren der Schweiz. Also deswegen, wir sind nicht gegen die Lehre, wir werden da manchmal ein bisschen falsch verstanden. Wir sind eigentlich, weil wir so überzeugt sind von der Lehre, der Meinung, man müsse sie auch der Zeit anpassen und etwas reformieren.
Also die Folgerung, was man eben bei der natürlich heraushören kann, wenn so viel mehr Lohn versprochen wird für eine universitäre Ausbildung, die Forderung, dass alle jetzt ans Gymnasium und alle eine Matur machen sollen, das würden Sie nicht sagen.
Nein, das wäre eine völlige Fehlinterpretation.
Aber ja. Weiterbildung auch für die, die eine Lehre gemacht haben, sonst kommen sie lohnmäßig unter die Räder. Ja.
Und eben auch ein bisschen eine Umpolung der heutigen Lehre, mehr Fremdsprachen, mehr Allgemeinbildung auf der Lehrlingsausbildung.
Die zweite mögliche Erklärung, es ist eine Suche nach Erklärung, die im Buch auch gemacht wird, für diese Ängste, wie sie im Mittelstand doch vorhanden sind, Verunsicherung. Es wird umverteilt, der obere Mittelstand, Sie haben es vorhin auch schon kurz angetippt, wird immer mehr belastet. Wie sieht denn diese Belastung für den oberen Mittelstand aus?
Ja, also wir haben bewusst uns natürlich nicht nur die Steuerbelastung angeschaut, sondern das, was eben gerne vergessen geht, nämlich eine Fülle von Transferleistungen, von Subventionen, von Abgaben, die am Schluss ein wesentlich komplexeres Bild geben, aber die am Schluss dann eben relevant sind für die Belastung. Ganz besonders sind die einkommensabhängigen Kinderkrippengebühren zu nennen, dann auch die Prämienvergünstigungen bei den Krankenkassen. Das sind alles Elemente, die, wenn ihr Einkommen steigt, dann wird ihnen da eben plötzlich steigen dann auch die Gebühren für die Krippen. Plötzlich verlieren sie die Ermäßigung bei den Krankenkassenprämien. Und das müssen sie als zwei Beispiele, es gibt noch andere, das müssen sie eigentlich dazu zählen, um zu sehen, wie sieht die Belastung aus. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann sieht man, dass es teilweise eine Belastung von, eine sogenannte Grenzbelastung von bis zu 90% gibt. Das heißt, das, was Sie zusätzlich verdienen, von dem bleiben am Schluss dann nur noch 10% bei Ihnen hängen. Und weil diese Zusatzverdienste sehr häufig, trotz aller Modernität und trotz aller Emanzipation, weil diese Zusatzverdienste häufig die Verdienste der Frauen sind, ist das letztlich eben auch ein System, das die Frauen aus dem Arbeitsmarkt draußen behält, anstatt sie zu integrieren?
Sind denn diese, Sie haben jetzt das Beispiel von Krippensubventionen erwähnt, die nach Einkommen dann eben gestaffelt sind, oder auch das Beispiel der Krankenkassenprämien, wo die unteren Mittelschichten auch schon und die unteren Schichten eben verbilligte Prämien erhalten. Macht das so viel aus finanziell in dieser Umverteilung?
Ja, in der Summe, also die Kombination von progressiven Steuern, von Verlust von Krankenkassenprämien, Verbilligungen, von teureren Gebühren. Ja, in einer Ebene, wir haben auch als, man muss ja immer Modelle rechnen dann, also typische Beispiele. Wir haben auch eine Familie mit zwei Kindern genommen. Wenn Sie zwei Kinder in der Krippe haben, dann macht das eben in dieser Phase, wo Sie in der Krippe sind, macht das teilweise so viel aus. Ja, das ist leider so.
Und das ist auch der Grund, warum eben das Buch hat den Titel Der Mittelstand, der strapazierte Mittelstand.
So ist es, ja. Das halten wir für eine wirklich verkehrte Entwicklung.
Sie haben vorhin auch erwähnt, es trifft gesellschaftlich gesehen meistens die Frauen. Das ist eine Tatsache. Ist denn diese Umverteilung, so wie sie jetzt funktioniert, würden Sie so weit gehen und sagen, die sei praktisch frauenfeindlich, frauenförderungsfeindlich?
Ja, ich persönlich ziehe ein bisschen einen anderen Schluss. Ich glaube, dass wir an so vielen Stellschrauben eigentlich gedreht haben, dass wir gar nicht mehr den Überblick haben. Und eben, wir müssen ein dickes Buch schreiben, um irgendwo klar zu machen, was da alles an Umverteilung stattfindet und an Belastung auch stattfindet. Und das einmal alles zusammenrechnen, das ist unglaublich kompliziert und ist nur eine Annäherung an die Realität. Aber was man eben schon sieht, ist, dass wir da, glaube ich, etwas gemacht haben, dass wir in der Summe so gar nicht gewollt haben. Also ich würde jetzt gar nicht nur den Frauenaspekt, natürlich eben weil die Frauen häufig die Zweitverdiener sind, spielt eben dann das Zusatzeinkommen, wird dann gemessen mit den Gebühren, weil sonst bleibt die Frau zu Hause und dann zahlt sie eben nichts für die Kinderbetreuung. Aber ich glaube, schlimmer ist eigentlich, dass wir gar nicht wissen, was wir da eigentlich angerichtet haben.
Das heißt, Sie denken, dass die Politik nicht weiß, was sie getan hat?
Ich glaube, das ist nicht ein Politik-Bashing. Wir alle sind ja letztlich auch die Politiker in unserem Land ganz besonders, oder? Aber es ist natürlich so, man macht immer wieder einzelne kleine Entscheide, die für sich genommen vielleicht sogar vernünftig tönen, aber in der Summe wirken sie dann eigentlich anders, als man es gewollt hätte. Oder anders gesagt, ich glaube, kein Politiker und auch kaum ein Stimmbürger würde Ja sagen zu einer Vorlage, die sagt, wir wollen, dass von einem Zusatzeinkommen oder von den letzten 50.000, sagen wir einmal, von eben oberer Mittelstand von 150.000 auf 200.000, dass davon 90% abgezogen werden und an den Staat gehen. Ich glaube, niemand würde das so wollen.
Das ist die Realität. Aber das ist jetzt schon ein Extrembeispiel, diese 90% Grenzsteuersatz.
Das sind nicht einmal wirkliche Extrembeispiele, weil wir beispielsweise die Verbilligungen im Wohnbereich in den großen Städten, also durch Genossenschaftswohnungen, das haben wir noch weggelassen, oder? Also wenn Sie beispielsweise in einer Genossenschaftswohnung leben und aufgrund eines höheren Einkommens den Anspruch verlieren, in einer solchen Wohnung zu leben, dann wird es sogar, wir haben es nur textlich, nicht mit Zahlen belegt, im Buch festgehalten, dann gibt es sogar Situationen, wo Sie am Schluss weniger im Portemonnaie haben, wenn Sie arbeiten gehen, als wenn Sie eben nicht arbeiten gehen. Also wenn Sie diesen Zusatzverdienst des Zweiten, das könnte auch der Mann sein, eben nicht haben.
Der Mittelstand oder die Familien, die das betrifft, von diesem oberen Mittelstand, die sind sich ja das manchmal schon bewusst, vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber die sind sich schon bewusst, dass sich das Arbeiten vielleicht nicht lohnt, aber die sagen sich, gut, die Frau bleibt dafür berufstätig, sie bleibt im Arbeitsmarkt mit drin, ist auch ein positiver Effekt.
Ja, das ist sicher so. Wir Ökonomen neigen ja manchmal ein bisschen dazu, sehr vieles von den Finanzen her zu interpretieren. Aber selbstverständlich wissen wir, dass Frauen nicht nur aus dem ökonomischen Anreiz heraus arbeiten gehen, sondern Arbeit bedeutet ja auch ganz viel anderes. Aber trotzdem schlägt keine Geiß weg, dass eben wenn sie so starke Belastungen haben, dass das eine Rolle spielt. Und es gibt übrigens auch viele Untersuchungen, die zeigen, dass Frauen auf dem Arbeitsmarkt stärker auf finanzielle Anreize reagieren als Männer. Also weil sie eben mehr diese Alternative haben, Familie, zu Hause oder arbeiten, während für den Mann vom Rollenverständnis her für die meisten diese Alternative nicht so klar besteht.
Aus linker Sicht, und wenn wir jetzt noch einen Schritt zurücktreten, könnte man ja auch sagen, diese Umverteilung, wie sie im Mittelstand auch geschieht, wie sie den Mittelstand auch etwas beeinträchtigt, eben strapaziert, wie Sie sagen, die ist gewollt, das wollen wir. Wir wollen die Einkommen umverteilen, die Ärmeren sollen mehr erhalten.
Also ich würde sagen, ich bin ja bekanntlich kein Linker, aber selbstverständlich brauchen die Ärmsten unserer Gesellschaft eine Unterstützung. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Also ich würde meinen, wenn wir gezielt für die untersten 20% sorgen würden, aber dann aufhören würden, weiter umzuverteilen, dann hätten wir wahrscheinlich nicht nur das aus meiner Sicht bessere Ergebnis, sondern möglicherweise auch das, was eigentlich die Leute möchten. Noch einmal, ich glaube, wir haben heute eine Umverteilung, die niemand so überschaut hat und zu der niemand in diesem Sinne Ja gesagt hat. Und was wir jetzt schon beobachten, ist, dass man eigentlich fast allen geht es nach der Umverteilung etwas schlechter, nur der untersten Schicht geht es etwas besser. Das hat auch damit zu tun, dass wir hier nur die aktive Bevölkerung untersuchen. Und ganz vieles von dieser Umverteilung geht dann natürlich in die nicht erwerbsfähige Bevölkerung, also in die über 500, also in die älter als 65 sind. Und das heißt, ein Teil von dieser Umverteilung bekommt die Bevölkerung dann erst, wenn sie 65 oder 70 ist. Während des ganzen aktiven Alters bekommt sie eigentlich gar nicht so viel.
Gerhard Schwarz, fast alle Parteien machen ja Mittelstandspolitik, deswegen vielleicht auch der Wildwuchs. Da müssten Sie eigentlich jetzt gute Chancen haben politisch, dass da aufgeräumt wird.
Also erstens sind wir keine politische Partei und wir wollen auch nicht eine bestimmte Politik machen. Wir
aber
wollen
den Input möchten Sie
wir
schon
geben.
Wir
wollen Denkanstöße geben und ich merke nur schon aufgrund der ersten Medienreaktionen, dass wir da ein Thema getroffen haben, einen Nerv getroffen haben, dass das ein wichtiges Thema ist und wir hoffen natürlich, dass es auch richtig, also in unserem Sinne interpretiert wird und nicht völlig falsch interpretiert
und
wird.
Und das ist das Ziel, dass es dem Mittelstand wieder besser geht oder der auch bessere Perspektiven hat?
Also mir persönlich oder uns, wenn ich so sagen darf, ist viel wichtiger, dass die Perspektive offen ist. Also dass diese Aufstiegs-, dass dieser Fahrstuhl nach oben nicht mehr so langsam läuft oder gar besetzt ist, sondern dass dieser Fahrstuhl nach oben wieder schneller läuft, weil davon profitiert aus unserer Sicht am Schluss die gesamte Gesellschaft, nicht nur der Mittelstand.
Gerhard Schwarz, besten Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.